Gott Gnade? Und ich könnte mir vorstellen, dass dies mit Leuten geschieht, die zwar praktisch vorgeben, bekehrt zu sein, ja, denen ist die Bekehrung praktisch mit in die Wiege gelegt, solche soll es ja auch geben, und die spielen halt alles nur fromm mit, ja, aber im Grunde ihres Herzens haben sie sich niemals bekehrt. Und dass die von Gott zum Zerbruch geführt werden, das kann ich mir vorstellen. Ja, es gibt ja Leute, die könnte ich mir vorstellen, wie soll ich mal sagen, die sind davon überzeugt, dass der Weg, den sie gehen, richtig ist, aber im Grunde ihres Herzens haben sie sich noch nicht bekehrt und wissen das gar nicht irgendwie. Ja, sind sich darüber überhaupt noch nicht klar geworden und die werden zum Zerbruch geführt, das kann ich mir vorstellen. Aber Leute, die sich schon bekehrt haben und mit ganzem Herzen Christus aufrichtig folgen, warum sollten die noch zerbrochen werden? Der Zerbruch, ja, das ich kann nicht anders, ich gebe mich auf, ich will jetzt dem Herrn folgen, das ist doch vor der Wiedergeburt passiert, das ist doch bei der Wiedergeburt passiert. Wie kann denn einer wiedergeboren sein, der sich nicht richtig von Herzen zu Christus bekehrt hat? Wie soll denn das möglich sein? Gott wird niemals jemanden demütigen, der demütig ist. Und Demut bedeutet hier, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, wie schon gesagt. Also achte auf das Wort Gottes, ja, und nicht auf deinen Verstand. Der Verstand sagt so, aber Gottes Wort sagt so. Und du richtest dich nach Gottes Wort. Dann achtest du nämlich auf Gottes Wort und demütigst dich unter die gewaltige Hand Gottes. Und wer sich unter die gewaltige Hand Gottes demütigt, also sein Wort beachtet und danach handelt, beziehungsweise genauso nach Sprüche 3,5 vorgeht und lebt, der muss nicht gedemütigt werden, sondern der wird von Gott bestätigt. Das können wir nämlich in Markus 16,20 nachlesen. Dort steht nämlich, dass die Jünger predigten überall und der Herr mit ihnen zog und sein Wort bestätigte. Nun, wenn man nicht weiß, was Gottes Wort mit Demut meint, also was ist Demut nach dem Worte Gottes, dann kann man auch gar nicht richtig demütig sein. Aber durch das Wort Gottes ist Demut richtig definiert. Es ist also eine gewisse Größe, die man sehen bzw. erfassen kann. Jeder von uns weiß, inwieweit er sich nach dem Wort Gottes richtet und wie weit nicht. Und das ist eine wunderbare Sache. So können wir nämlich sehen, ob wir demütig sind oder nicht. Und wir können daran auch erkennen, wie viel Liebe in uns ist. Denn das sagt uns ja Johannes. Da steht in 1. Johannes 2,5, wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Wer sein Wort hält, in dem ist die Liebe wahrhaftig vollendet. Die Liebe Gottes, nicht die Liebe von Hollywood. Hieran erkennen wir nämlich, dass wir in ihm sind. Da sind doch manche so unsicher und sagen, ja, wenn der Herr nicht bei mir ist. Oder sie sagen auch, hätte ich der Liebe nicht. Also sie können ja nichts tun, weil Jesus ja nicht bei ihnen wäre. Er hat doch einmal gesagt, der Herr, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, das ist wahr. Ohne Jesus können wir auch nichts tun. Aber wenn wir uns einmal bekehrt haben und haben uns nicht mehr von dem Herrn getrennt, dann ist der Herr bei uns. Denn das hat er uns ja verheißen. Das hat er ja jedem zugesagt. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist nicht mal so, mal so. Aber das können wir nur glauben, wenn wir das Wort Liebe, also was das bedeutet, von der Bibel her definiert sehen, von der Schrift her definiert sehen. Die echte Liebe zu Jesus wird dadurch offenbar, inwieweit wir wirklich seinem Wort gehorsam sind. Inwieweit lassen wir uns wirklich durch sein Licht und seine Wahrheit leiten. Wenn dies aber stimmt, dass Gott uns durch die Mangel dreht und nicht der Feind, dann wäre die Anweisung, dass wir uns für gekreuzigt halten sollen, völlig umsonst. unser Fleisch und was das Fleisch ist, das ist eindeutig definiert in Galater 5,19. Das soll mit angenagelt sein am Kreuz auf Golgatha. Diese Anweisung wäre völlig überflüssig, da fällt mir gerade ein, in der Taufe, da sind wir ja unseren Tod gestorben. Ne? Und sind, wie wir aus dem Wasser gekommen sind, mit Christus auferstanden. Was ist denn da gestorben in der Taufe? Unser altes Fleisch und nicht unser altes Ich oder unser Ich. Um das Ich, um unsere Persönlichkeit geht es doch. Die soll doch gerettet werden. Und diese Anweisung wäre völlig überflüssig. Und der Schreiber hätte bestimmt gewusst, dass dies ja alles Gott macht, der uns in die Mangel nimmt. Und mir scheint, dies ist Bestandteil der Lehre, die besagt, dass es noch, dass es nach der Wiedergeburt und Bekehrung noch einen Zerbruch gäbe. Unser Ego muss zerbrechen. Die Lehre vom Töte dein Ich. Du stirbst in der Taufe und so weiter. Ich möchte an dieser Stelle mal einen Abschnitt aus einer Zeitung vorlesen. Der sagt nämlich was aus über das Ich. Da war zu lesen, Überschrift, kann Folter das Ich auslöschen. Die Opfer dieser geheimen Langzeitexperimente zur Bewusstseinskontrolle sollten zu perfekten Spionen oder Attentätern ausgebildet werden. Also das war offensichtlich von Geheimdienst praktiziert worden. Man bringt ihnen bei, verschwiegen zu sein und ein fotografisches Gedächtnis zu entwickeln, gibt Schlafmittel und Halluzinogene wie LSD, also Lasergdiethylsäure, in hohen Dosen. Die Patienten werden ins Koma versetzt und über versteckte Lautsprecher mit positiven und negativen Selbstaussagen traktiert. Hinter dem Ziel, die Persönlichkeit zu verändern oder sogar auszulöschen, steckt ein einfaches psychologisches Gesetz. Und darum geht es mir eigentlich. Verändere das Verhalten eines Menschen und seine Psyche wird sich automatisch verändern. Seine Gedanken und Gefühle werden andere. Er vergisst schließlich, wer er war. Belegt ist die Gehirnwäscheforschung jetzt durch freigegebene Regierungsdokumente. Ergebnisse diverser Untersuchungskomitees, Akten aus Gerichtsprozessen und Veröffentlichungen in psychiatrischen Fachzeitschriften. Der Weg zur Scheinidentität erfolgt in 4 Schritten. Und da muss man mal genau hinhören. Verhaltenskontrolle, Gefühlskontrolle, Informationskontrolle, Gedankenkontrolle. So lange, bis kein unerwünschter, weil eigener Gedanke mehr übrig bleibt. Das Umprogrammieren beginnt damit, dass man die Kontrolle über das Umfeld eines Menschen übernimmt. Zunächst entzieht man ihm alle Sinneseindrücke, schneidet ihn von Vertrautem ab, dann bricht man seinen Willen, löscht seine Identität aus. Verliert ein Mensch auf diese Weise sein Ich, wird er zur willenlosen Marionette. Textende. Also, dass erst nach der Wiedergeburt eine echte Kapitulation kommt, das stimmt so nicht. Erst wird kapituliert. Man erkennt, man ist vom Heiligen Geist überführt, dass man so nicht länger leben kann. Man hatte sich bisher selbst regiert. Aber jetzt will man sich nicht mehr selbst regieren, sondern will ein Schaf in Jesus seiner Herde sein und will sich vom Herrn regieren lassen, vom Heiligen Geist leiten lassen. Und das ist die Kapitulationserklärung. Und die muss ich dem Herrn geben. Da geht es nicht nur um Vergebung meiner Sünden. Ich muss dem Herrn genau dieses sagen. Und wenn ich das tue und mich dem Herrn völlig ausliefere, völlig frei, mit meinem freien Willen, dann vergibt er mir meine Schuld und dann passiert das, was da geschrieben steht. Wer mich liebt, den wird mein Vater auch lieben und wir werden kommen und Wohnung bei dir machen. Es kann niemand von neuem geboren werden, wenn nicht ganz eindeutig eingesehen hat und vom Heiligen Geist überführt wurde, dass er durch seine eigenen Sünden vor Gott nicht bestehen kann. Er ist dem ewigen Gericht schuldig geworden und braucht das Erlösungswerk von Jesus. Er muss sich waschen lassen im Blut, ganz eindeutig und völlig uneingeschränkt. Und Wiedergeburt, das ist mehr. Das ist nicht auf die Frage, willst du Jesus dein Leben geben, einfach mal einen Arm hochheben. Also sag den Spruch und du bist wiedergeboren. Das hat nämlich auch mal einer gebracht. Der sagt, in dem Moment, wo du Jesus dein Leben übergeben hast, bist du wiedergeboren. Das ist auch Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Dass dieses Jesus das Leben übergeben, das ist etwas, was du machen musst. Und das Wiedergeboren werden ist etwas, was der Herr nur tun kann. Und das kommt ganz klar aus dem Übernatürlichen. Und das ist nicht unbedingt zeitgleich mit dieser Sache, dass ich sozusagen im Gebet mein Leben Jesus übergebe. Ich kann da jetzt das nicht verallgemeinern und sagen, übergib Jesus dein Leben und du bist wiedergeboren. Nein. Man muss vom Heiligen Geist überführt sein und eine echte Lebensübergabe machen. Ich will mich nicht mehr selber regieren, sondern du sollst mich regieren. Und dadurch wird die Voraussetzung für die Wiedergeburt eingeleitet. Und jetzt wird geschehen, dass Christus zu dir kommt. Jetzt wird sich der Herr offenbaren. Das hat er ja in Johannes 14,21 gesagt. Jesus offenbart sich einem Menschen. Und du kannst dann mit Hiob sagen, ich kannte dich nur vom Hören sagen, aber nun hat mein Auge dich geschaut. Hat mein Auge dich geschaut. Und das ist es, was geschrieben steht in Johannes 14,23. Wer mich liebt, den wird mein Vater auch lieben und wir werden kommen und Wohnung machen. Ab da wohnt Gott in dir. Und nun bereitet Gott seinen Tempel in dir. Du bist ein Tempel des lebendigen Gottes und des Heiligen Geistes. Und dazu bedarf es auch der Taufe in den Heiligen Geist. Denn bei der Wiedergeburt, da geschieht ja nur die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Also das, was da in Epheser 1,13 steht. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, also man hat sich bekehrt, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Ja, aber die Versiegelung ist trotzdem, die passiert nicht unbedingt zeitgleich. Das ist etwas, was aus dem Übernatürlichen von Gott kommt. Und das ist auch bei jedem anders, wie er das spürt, wie sich das offenbart, also wie es ist bei den Menschen. Der eine hat einen Traum, wo er aber genau weiß, das ist die Wahrheit und so. Da gibt es ganz verschiedene Dinge. Gott kommt auf der Ebene, wo wir ihm am besten verstehen. Und das ist bei jedem Menschen anders. Und danach lassen wir uns taufen. Wir gehen den Gehorsamschritt und lassen uns im Wasser untertauchen. Genau wie Petrus das in der Apostelgeschichte 2,38-39 sagt. Lasst euch taufen auf den Namen unseres Herrn Jesus, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und da wollte auch mal einer was erzählen, beziehungsweise hat erzählt und sogar im Internet verbreitet. Ja, also wenn man sich taufen lassen würde auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das wäre nicht richtig, weil Petrus gesagt hat, lasst euch taufen auf den Namen Jesus. Also ich persönlich, ich will, wenn ich mich taufen lasse, ich habe mich ja schon taufen lassen, will ich auf den ganzen Gott, ja, mich taufen lassen. Ich will den ganzen Gott haben, den ganzen Gott. Den kompletten Jesus, den kompletten Heiligen Geist und den kompletten Vater der Herrlichkeit. Und dann macht es auch nichts aus, wenn ich mich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen lasse. Das ist nämlich Haarspalterei irgendwo. Die Gabe und die Versiegelung des Heiligen Geistes ist also nicht ein und dasselbe. Wenn wir diesen Satz so verstehen, wie er da steht, also wer sich taufen lässt, empfängt ganz automatisch dabei oder durch Abwarten, ja, wie es auch manche tun, den Heiligen Geist. Ja, dann verstehen wir es falsch. Das lesen wir ja da in Apostelgeschichte 19, 5 bis 6. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Zungen und weissagten. Also nicht nur taufen, also im Wasser untertauchen, sondern auch mit Händen auflegen und für die Taufe im Heiligen Geist beten. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir dann unseren alten Menschen wirklich ablegen, so wie es in Epheser 4 steht, Verse 17 bis 24. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und wir sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist. Und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch nun von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, man hört auch oft so Predigten, Jesus kommt bald wieder. So, als wenn der Tag schon vor der Tür stehen würde. Und das wollen sie daran festmachen, wie schlimm es alles wäre. Ja, wird immer schlimmer und so weiter. Aber wenn wir nach dem Wort in Epheser 4, 11 bis 13 gehen, dann kann das so nicht stimmen. Dort lesen wir nämlich, dass die Einheit durch den fünffältigen Dienst kommt. Und dieser Dienst ist eindeutig noch nicht da. Und die Einheit auch nicht. Petrus sagt, seid Beschleuniger seines Kommens. Der Herr kann erst kommen, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Diese Vollzahl kann aber nur eingehen, wenn die Gemeinde die maximale Anziehungskraft ausübt. Und diese maximale Anziehungskraft, die ist dann da, wenn die Gemeinde so in der Liebe ist, dass die Menschen draußen diese Liebe sehen. Denn die Menschen draußen, die sollen an unserer Liebe, die wir untereinander haben, erkennen, dass wir die Jünger Jesu sind. Und da sehe ich die absoluten Zusammenhänge. Die einzelnen Gruppen, ob es nun Gemeinden oder Werke sind, müssen anfangen, diese Vision von der Brautgemeinde zu glauben und zu beten. Und da heißt es ja, die Braut hat sich bereitet. Im Moment kann man doch wirklich nicht von einer Braut sprechen. Also von einer einigen Braut. Da ist doch weit und breit nichts von zu sehen. Von einer einigen Braut, die mit dem Geist zusammen komm rufen würde oder könnte. Denn da gibt es ja Gruppen, denen nimmt man durchaus ab, dass die sich zu Christus bekehrt haben, aber mit dem Heiligen Geist und dessen Auswirkungen wollen die nichts zu tun haben. Aber das soll sich ändern. Und das muss sich ändern. Denn die mit dem Heiligen Geist zusammen komm rufen, die sind dem Heiligen Geist bekannt. Und die kennen auch den Heiligen Geist und lehnen diesen nicht ab. Und wir müssen damit anfangen, diese Vision zu glauben und zu beten. Und dann wird Gott den Fünffältchendienst wieder erwecken. Also der diese Qualität auch hat, wie es zu Petrus Zeiten war. Ne? Das sind im Grunde Menschen, die bereit sind, diese Dienstgaben zu empfangen und sich senden zu lassen. Also zum Beispiel auch hier in Deutschland. Und das ist ja nun nicht so. Also Moment, dass die Christen einer Stadt, die